Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex Volz und das hier ist ein Podcast zum Thema Praxisgründung, Praxisbetrieb. Alles rund um das Management abseits der Behandlung und wie es gar nicht anders sein kann, ist die liebe Petra mein erster Gast in dieser ersten Podcast-Folge. Hallo Herzblatt.
Hallo Alex und vor allen Dingen hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
So, und jetzt geht's auch gleich los, nämlich mit einer Zuschauerzuschrift, Petra, die dich erreicht hat, zum Thema Gründung. Und da waren so viele Fragen drin, das war eine ewig lange Nachricht, die mitten in der Nacht geschrieben wurde.
Um 2 Uhr nachts, wohlgemerkt.
Und da wollen wir uns mal durchhangeln und versuchen, die etwas ausführlicher zu beantworten. Und die erste Frage, die wir da mal rauskristallisiert haben, war die Frage, hatten wir vor unserer Gründung, hatten wir einen Plan, wie die Praxis werden soll? Hatten wir ein Konzept, eine ganz konkrete Idee, die wir im Laufe der Zeit verwirklicht haben? Oder sind wir im Laufe des Praxisbetriebs mehr oder weniger in das reingewachsen, was die Furzenspanglerei heute ist?
Okay, das sind jetzt wieder mehr als eine Frage, aber dann fangen wir mal an aufzudröseln. Und zwar, ich würde sagen, ich wusste oder wir wussten genau, was wir nicht wollen. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Und retrospektiv gesehen hatten wir einen Plan. Aber als ich angefangen habe, 19, war mir der Plan nicht unbedingt gleich sichtbar.
Naja, wir hatten zumindest die Idee, dass die Praxis sich nicht ausschließlich um deine Person drehen soll. Deswegen haben wir auch einen Namen gewählt, der das ganze Team mit einbinden sollte und nicht einfach nur eine Zahnarztpraxis Dr. Volz. Also das war in jedem Fall von Anfang an berücksichtigt, um auch späteren Wachstum damit einfach abbilden zu können. Und wir hatten schon immer zumindest die Möglichkeit offen gehalten, mehrere Standorte zu haben.
Also meine Praxisvision war vor allen Dingen, ich möchte mich in meiner eigenen Praxis wohlfühlen. Und ich glaube, nicht nur ich möchte mich wohlfühlen, sondern meine Patienten sollen sich wohlfühlen und meine Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Deswegen wusste ich schon, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wusste ganz viel, wie ich es nicht haben will. Ich wollte keinen sterilen weißen Tempel, ich wollte es nicht unordentlich, ich wollte es regional angebunden. Und ja, klar, also ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber die Zuschauerfrage war ja auch, sie wünscht sich, dass die Praxis fliegt. Und das war uns von Anfang an definitiv nicht ganz bewusst. Und wir müssen, glaube ich, in der Folge ein bisschen aufpassen, dass wir die ganzen Fragen nicht verwurschteln oder, wie man so schön sagt, es strukturiert aufbereiten. Aber dafür habe ich dich hier, Hase, ne?
Deswegen wäre ich jetzt auch noch kurz bei dem Plan geblieben und noch nicht auf die Einzelpunkte eingegangen. Also können wir die Frage nach dem Plan eigentlich so beantworten? Wir hatten eine grobe Idee, wie wir die Praxis gestalten wollen, was das Konzept dahinter sein soll. Du hast schon ein paar Punkte aufgegriffen. Du willst dich wohlfühlen, es soll regional verwurzelt sein. Das waren auf jeden Fall wichtige Elemente, die von Anfang an feststanden, dass wir sie umsetzen und integrieren wollten.
Und was mir von Anfang an wirklich immer komplett klar war, war, ich will zwar alleiniger Chef sein, aber ich will nicht alleine arbeiten. Von daher haben wir das Konzept auf alle Fälle von Anfang an so gebaut, dass wir stetig wachsen können, auch an Ärzten.
Okay, das ist ein nächster Punkt, den man sich in seinem Praxiskonzept natürlich gut überlegen muss. Willst du das in einer Partnerschaft machen oder soll das in einer Einzelpraxis mit angestellten Zahnärzten oder vielleicht sogar ganz alleine sein? Das ist ja auch eine valide Überlegung. Aber Plan, der war grob da. Die konkrete Ausgestaltung, da können wir, glaube ich, ohne zu lügen oder irgendwie zu übertreiben, können wir sagen, das ist einfach auch gewachsen, so wie sich die Aufgaben dann gestellt haben.
Und die Zuschauerin, sage ich so schon, die Followerin hat ja vor allen Dingen auch gefragt, wie haben wir es hinbekommen oder beziehungsweise wie schaffen wir es täglich mit Freude zur Arbeit zu gehen oder auch, dass wir 100% Verlass aufs Team haben. Oder auch, dass die zum Beispiel mit gleicher Leidenschaft und gleicher Tatkraft an die ganze Sache rangehen. Sowas kann man nicht planen, sondern sowas muss wachsen.
So, und damit sind wir doch aber schon bei dem zweiten großen Block, den wir aus dieser Zuschrift mal rausarbeiten wollen. Nämlich, was sind denn die wichtigsten Punkte, auf die du unbedingt achten wolltest? Du hast gerade schon gesagt, du hast auch ganz viel gesehen, wie du es nicht haben willst in deinen vorherigen Praxen, sowohl als ZFA als auch dann in deiner ASI-Zeit. Aber lass uns doch mal kurz auf die Punkte eingehen, die dir besonders wichtig waren mit Blick auf die Patienten, die in die Praxis kommen. Und vielleicht sogar noch wichtiger mit Blick auf die Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten wollen.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Batzen. Ich bin mir nicht sicher, ob man den planen kann oder ob, wie heißt dieser Spruch mit Glück und Chance und sonst was, da gibt es doch irgendeinen. Egal, jedenfalls, da gab es doch so einen Spruch, weißt du, wen ich meine?
Noch nicht.
Das mit der Gelegenheit und dem Glück. Und
oh, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
Vielen Dank, deswegen habe ich dich. der war's. Und ich glaube, wir haben viel vorbereitet, ohne dass uns klar war, dass wir das drauf vorbereitet haben. Und Glück war zum Beispiel auch einfach schon mal den Standort so zu finden, wie wir ihn gefunden haben. Ich wollte immer ein Patientenklientel, mit dem ich mich wohlfühle. Ja? Ich wollte Leute, Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, mit denen ich mich unterhalten kann, auf die ich mich freue, wenn sie in die Praxis kommen. Und für mich hat sich rauskristallisiert, dass das einfach diese wahnsinnig liebe, gute, ganz klassische Mittelschicht ist, eine komplette Familie. Ich möchte nicht diese oberen 3% etepetete Ästhetik, man kann es mir nicht recht machen, Patienten. Ich mag aber auch nicht die Patienten, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, denen ihre eigene Zahngesundheit wurscht ist. Warum soll ich mich dann darum kümmern? Also ich sage auch immer, wenn ein Patient in die Praxis kommt und so der erste und der Zahnzustand so lala ist, frage ich grundsätzlich immer, sind Ihnen Ihre Zähne wichtig? Und wenn die dann zu mir sagen, na, ist mir wurscht, ja, dann frage ich auch immer ganz offen, warum sollen mir Ihre Zähne dann wichtig sein? Es heißt, ich will ein Klientel, mit dem ich auch privat super gut auskommen würde.
Okay, das ist doch schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir bei der Fragestellung, soll ich mich selbstständig machen, kann das alles funktionieren? Das ist ja so ein großes Konglomerat an ganz vielen Überlegungen, die man da machen muss, alles unter dem Stichwort Praxiskonzept zusammengefasst. Ist die Beschäftigung mit der Zielgruppe, welche Patienten möchte ich ansprechen, wen möchte ich bei mir in der Praxis haben, ist eine ganz zentrale. Und du hast es überrissen, eigentlich können wir es zusammenfassen mit die ganz normalen Leute.
Die ganz normalen Leute, ja.
Die ganz normalen Leute, denen ihre Gesundheit am Herzen liegt und die auch bereit sind, a, sich selber im Sinne der häuslichen Zahnpflege darum zu kümmern, aber auch, ich spinne es jetzt mal weiter, den Empfehlungen, die du oder egal wer in der Praxis ihnen gibt, zum Thema Pflege oder Behandlungsempfehlung etc., die sich da auch drauf einlassen und dir das Vertrauen entgegenbringen, dass das nicht reine Geldmacherei ist, was du da vorschlägst, sondern dass das in allererster Linie mal eine medizinisch fundierte Empfehlung ist, die möglicherweise über das reine Kassenniveau hinausgeht, aber daran ist ja auch gar nichts falsch.
Genau, und Kassenniveau, du hast es schon angesagt, aber ich glaube, das wird Minimum eine weitere Podcast-Folge. Du kannst heute, wir sind jetzt im Jahr 2025, und da stehe ich auch ganz offen zu, du kannst über die DGKV-Leistungen keine moderne Zahnheilkunde mehr abdecken. Aber das wird eine neue Podcast-Folge. Mir geht es darum, dass die Patienten wissen, dass gute Arbeit auch einfach gut was kostet. Weil dann bekommst du auch die guten Mitarbeiter, die du möchtest, die du nicht auf absolutem Sparminimum anstellen musst, weil du überhaupt nicht weißt, wie du betriebswirtschaftlich eine Praxis führen kannst.
Das Kassenniveau, wenn ich mir manche Leistungen anschaue, ist tatsächlich in den 80ern stecken geblieben, was unter den Stichworten ausreichend wirtschaftlich notwendig zusammengefasst wird, insbesondere wenn ich mir anschaue, welche Methoden und welche Behandlungen bei der Wurzelkanalbehandlung zum Beispiel bezahlt werden. Da sind ja heute sehr viel mehr Dinge im Standard möglich und auch ganz ohne Probleme medizinisch umsetzbar, als in den sogenannten Kassenrichtlinien abgebildet sind.
Genau, und es ist ausreichend zweckmäßig notwendig, nicht wirtschaftlich. Du hattest wirtschaftlich gesagt. Und das ist aber auch immer Ja, das musst du den Patienten aufklären, dass diese Anspruchshaltung, dass Funktion und Ästhetik mit in die GKV-Leistungen kommen, dass es die eben nicht gibt.
Genau so. Jetzt haben wir mit Blick auf die Patienten schon gesagt, okay, worauf achten wir oder was war die Idee bei unserer Praxisübernahme, auf die wir geachtet haben im Sinne des Praxiskonzepts, hatten wir einen Plan vorneweg. Was die Frage der Patienten, des Patientenstamms angeht, den hatten wir tatsächlich. Und auch da ein Punkt noch vielleicht ganz klar, das obere Prozent, das Luxussegment, das auch bewusst nicht anzusprechen, ist ja auch eine klare Entscheidung, die man treffen kann, die man vielleicht auch treffen muss, wenn man die nicht explizit in seiner Praxis haben will, weil du sagst, ich möchte auch gar nicht den allerletzten Hiopai immer liefern müssen, unabhängig davon, dass wir natürlich einen guten Service anbieten wollen. Aber das darf auch alles im Rahmen bleiben und die viel zitierte Kirche, die im Dorf bleiben darf.
Ja, und dafür gibt es so, so coole Kollegen, an die man dann genau dieses Klientel weiter überweisen kann. Ich sage immer, wir sind eigentlich eine ganz normale Dorf-, Wald- und Wiesenpraxis, einfach auf extrem hohem Niveau. Aber ich würde sagen, ich habe mir in den letzten Jahren so ein gutes Netzwerk aufgebaut, dass wenn wirklich so eine High-Class-Patient-Patientin kommt, dann weiß ich genau, zu welchem Kollegen ich in München den das überweise. Und ich glaube, darum geht es auch, dass man den Patienten wirklich das gibt, was sie wollen. Und wenn man dann selber kapiert, ey, die haben so eine krasse Vorstellung oder ich bin irgendeinem Gebiet einfach nicht dafür ausgebildet, dass ich dann auch im Netzwerk überweisen kann. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen weg von der Folge, weil da waren jetzt schon wieder 5 neue Podcast-Folgen drin. Mir geht es um die Zuschrift von der Followerin, die einfach gefragt hat, wie haben wir das aufgebaut? Na klar waren das alles jetzt Ideen und Sachen, die wir mit einfließen haben lassen. Aber was ich ganz spannend fand einfach, haben wir diese Vision, die wir jetzt nach 6 Jahren leben, diese Vibes, die wir da drin haben, hatten die wir genauso vor Augen? Diese Frage fand ich auch ganz spannend. Hatten wir das?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir die genau so, wie es jetzt ist, vor uns hatten. Aber ich würde schon sagen, dass das immer unser Wunsch, unser Ziel war, das zu erreichen. Also, wenn wir von Anfang an drüber nachgedacht haben, dann glaube ich, hätten wir jederzeit gesagt, ja, wir wollen ein kollegiales, ein freundschaftliches Miteinander. Ja, also die Praxis ist ja eigentlich mehr
Familie, zweite
Familie.
Ja,
genau, das ist ja eine Berufsfamilie, auch in den einzelnen persönlichen Beziehungen. Und wie in jeder guten Familie gibt es mal Reibereien und mal den einen oder anderen Clinch. Und dann verträgt man sich wieder und zieht wieder gemeinsam am gleichen Strang in die gleiche Richtung. Und damit sind wir ja eigentlich voll bei dem Punkt, wenn wir den Patientenpart jetzt mal abhaken, was das Praxiskonzept und die Frage, hatten wir einen Plan angeht, und schauen uns die Frage doch mal in Richtung der Mitarbeiter an, weil ich glaube, das ist fast noch wichtiger. Der einzelne Patient begleitet uns vielleicht auch über ganz viele Jahre, aber wenn wir ehrlich sind, der ist zwischen ein und, wenn es blöd läuft, 5 oder 10 Mal im Jahr, wenn mal was Größeres ansteht, ist der da. Aber die Mitarbeiter, unsere Kollegen, mit denen arbeiten wir nahezu täglich zusammen. Was ist da zu Anfang deine Vision gewesen oder was war zu Anfang vielleicht auch dein Wunsch, wie es sein soll? Und haben wir in den letzten 6 Jahren, haben wir das so umsetzen können?
Spannende Frage. Also wir haben ja die Praxis oder ich habe die erste Praxis mit 7 Mitarbeitern übernommen und dann habe ich ja 2 Jahre darauf die zweite Praxis mit offiziell 2 Mitarbeitern übernommen. Von meinen 7 Erstmitarbeitern sind tatsächlich noch 6 an Bord. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und mit der 7. haben wir auch immer noch ein kollegiales Verhältnis. Sie wollte nur dann in eine kieferorthopädische Praxis. Von der 2. Praxis haben wir dann eine noch übernommen, soweit ich weiß. Ne? Mitarbeiter. Ich habe immer gesagt, ich will mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich mich auch verstehe. Weil man muss sich vorstellen, der Patient liegt zwischen uns. Ja, es sind, also um es mal ganz pathetisch auszudrücken, es ist alles Energie und der Patient spürt es, zwischen welchen Energien er liegt. Und wir arbeiten, also ich finde es einen wahnsinnig spannenden Beruf, weil wir arbeiten wirklich jeden Tag, ich sage mal, Oberschenkel an Oberschenkel zusammen. Und wenn man sich da mit dem Gegenüber nicht versteht, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich könnte auch nicht jeden Tag mit irgendwem anderen zusammenarbeiten. Ich finde, eine gute Behandlung basiert darauf, dass man sich gut versteht, vor allen Dingen auch einfach dieses Blindverstehen, dass meine Assistenz genau weiß, was ich will, auch wenn ich nur die Augenbraue hebe oder wenn ich den Finger nach irgendwas greife. Das ist für mich gute Zusammenarbeit und sowas gibt es ja nicht von Anfang. Von daher war mir immer klar, ich muss mit dem Menschen an sich gut klarkommen, ich muss den Menschen riechen können, ich muss den Menschen einfach in meiner Aura aushalten. Das ist so, wir arbeiten, was ist es denn, Quadratzentimeter sind da 3 Menschen, oft liegt einer unter uns, der dann auch noch Angst hat. Und wenn wir 2 uns dann nicht verstehen würden, das geht gar nicht. Also in erster Linie Menschen, mit denen ich klarkomme. Und ich sage dann immer, Mensch vor Zeugnis auf alle Fälle. Und wenn ein Mensch lernen möchte, dann kann der das auch lernen. Mir ist total egal, was die Kompetenz ist, wenn er sich bei uns vorstellt, sondern mir geht es darum, ist er willig und möchte er was dazulernen?
Und wenn wir das jetzt auf die Frage wieder münzen, die uns dargestellt worden ist, mit Sorge oder der ein oder anderen Angst vor einer Gründung, dann kann man ja jetzt sagen, ja Mensch, ihr habt jetzt super Glück gehabt mit dem Team, das ihr da übernommen habt, dass davon 6 noch da sind und die 7. aus eigenen persönlichen Gründen die Praxis gewechselt hat, weil sie eine andere Richtung einschlagen wollte, aber dass keine persönlichen Beziehungsthemen mit uns waren, dieser Wechsel.
Naja, wobei wir ja auch den Mensch an sich angeguckt haben, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Ja. Wir haben ja am Anfang, als wir die Praxis übernommen haben, ich sage immer so ein kleines bisschen Roulette gespielt und die Stärken auf die richtige Position gesetzt. Also uns war schon immer von Anfang an der Mensch wichtig und wir haben versucht, dem Menschen, dem wir am Monatsende dann auch das Gehalt für die Arbeit zahlen, den Menschen einfach zu stärken und schon auch zu fördern.
So, und da wäre ich ja jetzt mal, wollte ich jetzt mal drauf hinaus, was hätten wir denn gemacht, wenn da der ein oder andere im Vorfeld der Übernahme in unseren Augen nicht so gut gepasst hätte?
Also wie wir es sowieso auch gemacht haben, wir haben uns mit jedem hingesetzt und haben offiziell gefragt, möchtest du mit uns in das neue Konzept starten, möchtest du mit uns den Weg weitergehen, was hast du bisher gemacht, was möchtest du vielleicht in Zukunft noch mehr machen und wenn sich da herausgestellt hätte, dass wir unterschiedliche Ideen hätten, dann hätten sich die Wege auch trennen müssen.
Das heißt, wenn ich mich mit dem Gedanken befasse, mich selbstständig zu machen, eine Praxis zu übernehmen, muss ich einmal schauen, wen habe ich in dem Team und sind das Menschen, mit denen ich auf der menschlichen Ebene den Weg gehen kann? Weil eins ist auch vollkommen klar, die ersten Jahre sind für den neuen Praxisinhaber, das ist harte Arbeit.
Darf ich da nochmal was einwerfen?
Ding.
Wenn ihr euch eine Praxis anguckt zur Übernahme, bitte, bitte, bitte schaut euch auch das Team an. Also ich habe ein halbes Jahr in der Praxis gearbeitet, bevor ich die Praxis dann endgültig übernommen habe, um mir die Menschen auch anzugucken. Also würde ich jederzeit.
Ja, unbedingt. Also Menschlichkeit in alle Richtungen, Leute, mit denen man sich versteht, egal ob Patient oder Mitarbeiter. Und jetzt könnten wir das noch ausdehnen, dass das eigentlich auch in Richtung der ganzen Außendienstler geht, aber das würde jetzt tatsächlich die Frage verlassen.
Die eine große Frage in dem Fragenblock war ja auch noch, hatten wir eine Philosophie? Also haben wir nach einer Philosophie gelebt? Und auch da ist es retrospektiv, würde ich mit Ja antworten. In der Gründungsphase, glaube ich, hätte ich nicht daran gedacht, dass wir eine Philosophie haben. Aber unsere Praxisphilosophie ist also tatsächlich einfach, wir leben nach Werten. Und wir haben unsere Werte definiert, ohne dass wir unsere Werte definiert haben. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Ich würde es umformulieren wollen, wir waren weitestgehend unserer Werte bewusst, ohne dass wir sie explizit aufgeschrieben oder definiert hatten. Das ist in jedem Fall sehr hilfreich, weil das gibt einem nämlich den Kompass zur Navigation durch dieses schwierige Gewässer in den ersten Jahren während der Gründungsphase. Und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu dem dritten großen Punkt, der in dieser Nachricht verborgen war. Da geht es nämlich um das Persönliche für die Gründerin selber. Stichwort die persönlichen Herausforderungen. Die Frage, kann ich mich das trauen? Bin ich schon gut genug? Kann ich das alles? Wir hatten in der letzten Praxisfolge, die wir zusammen aufgenommen haben, hatten wir ja schon mal ganz kurz die Frage gestellt, was würdest du heute oder was hättest du zu Anfang gerne gewusst, was du jetzt heute weißt? Vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal, was empfandest du nach dem Stichtag 7. Januar 2019, 13 Uhr, die Tür geht auf, der erste, also dein erster Patient in deiner neuen Praxis kommt rein?
Also was ich vorher gerne gewusst hätte, was dir zum Beispiel niemand sagt, vergiss dein soziales Leben im ersten Jahr. Also ich bin wirklich ein Arbeitstier, ich arbeite sehr gerne. Wer das Studium durchgemacht hat, weiß, man arbeitet, man lernt, man ist wirklich immer on fire. Aber wenn du dann tatsächlich im ersten Jahr Selbstständigkeit bist, sorry, aber ich war einfach im Arsch. Ist so.
So knapp und so ehrlich. Das bedeutet, man muss sich darauf einlassen wollen und damit auch für sich selber einen inneren Frieden schließen, dass mindestens das erste Jahr, eigentlich würde ich sagen die ersten 3 Jahre, also, die werden echt richtig anstrengend.
Also in meinen Vorträgen sage ich es ja auch immer so gerne, es ist wie schwanger sein, ganz oder gar nicht. Wenn ihr euch wirklich mit dem Gedanken tragt, euch selbstständig machen zu wollen, dann müsst ihr wirklich mit jeder Faser eures Körpers, müsst ihr bereit sein, einfach echt eine Durststrecke zu gehen. Ich kenne niemanden, ich kenne wirklich keinen Praxisgründer, bei dem im ersten Jahr alles genauso funktioniert hat, wie er sich es vielleicht auch minutiös geplant hat. Und wenn ich wirklich euch was an die Hand geben kann, dann ist es einfach scheiße anstrengend und du wirst jeden Tag mit was konfrontiert. Du kannst dich noch so gut darauf vorbereiten. Du wirst jeden Tag mit etwas konfrontiert, was du davor noch nie gemacht hast und wo eine Entscheidung ansteht, wo du dich eventuell vielleicht auch fehlentscheiden könntest.
Damit sind wir ja eigentlich bei der Antwort zu der Frage, bin ich gut genug? Kann ich mir das schon zutrauen?
So weit bist du nie. Du bist nie ready und du bist auch nie gut genug, weil wie gesagt, solltest du wirklich alle Eventualitäten im Vorfeld geübt, geplant oder sonst was haben, irgendwann wird der Tag kommen und der kommt schneller, als ihr denkt, dann kommt was, wo du nicht gut genug bist. Also vergesst dieses, bin ich genug, bin ich gut genug, bin ich ready. Man ist nie ready.
Und das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel in meinen Gründerseminaren, wenn ich sie in Präsenz halte, immer betone. Du befindest dich als Gründer, als startender Zahnarzt mit deiner eigenen Praxis immer in so einem Spannungsdreieck. Und dieses Spannungsdreieck bewegt sich zwischen den drei Rollen Fachspezialist, Zahnarzt, Zahnärztin. Das ist das, was du studiert hast, was du gelernt hast. Und in dem Feld kennst du dich aus. Wenn man jetzt die Frage, bin ich genug, kann ich schon genug auf diese Frage beantwortet, würde ich sagen, du wirst auch in 20 Jahren noch mit Fällen konfrontiert sein, die du davor noch nicht gesehen hast und du wirst sie dann aber mit der gesammelten Erfahrung, wirst du sie auch lösen können. Aber auch da gilt, wenn du nicht irgendwann anfängst, deinen eigenen Weg zu gehen und darauf wartest, dass du quasi alles schon mal gesehen hast und kannst, dann wirst du nie selbstständig.
Ich werde nie den Moment vergessen, als du gesagt hast, unsere Steuerberaterin würde gern mit uns die BWA durchgehen. Das war irgendwann im ersten Jahr und ich habe einfach nur gefragt, was ist die BWA? Beziehungsweise noch ein netterer Moment, ich habe Alex irgendwann gefragt, hey, was ist eigentlich ein Kontokorrentkredit? bis er mir dann erklärt hat, dass es einfach der Dispo für Geschäftskonten. Aber so weit war ich bei der Praxisgründung.
Ich mache mal bei meinem Dreieck noch ganz kurz weiter, aber ja, mit solchen Banalitäten und kleinen Problemen wird man auch konfrontiert. Uns fehlen ja noch zwei Ecken in unserem Dreieck. Und die zweite Ecke, das ist neben der Rolle als Fachspezialist, ist die zweite Ecke die Rolle der Führungskraft. Üblicherweise lernst du das nicht während der Anstellung, während der Assistenzarztzeit. Da hast du alle Hände damit voll zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes, deine zahnärztliche Routine, Füllungen, Endos, vielleicht deine ersten ZE-Arbeiten, die ordentlich auf die Reihe zu kriegen, dein Brot- und Buttergeschäft zu lernen. Und die dritte Ecke, auf die wirst du definitiv überhaupt gar nicht vorbereitet, weil dazu hat auch gar kein Arbeitgeber, bei dem du angestellt arbeitest, ein Interesse. Das ist die Rolle als Unternehmer. Und die wird aber schlagartig wichtig ab Tag 1 deiner eigenen Praxis. So, das heißt, du gehst immer, ich würde mal sagen, zu 2/3, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil du fachlich ja noch in den ersten Jahren deiner Karriere steckst, du gehst zu einem sehr großen Anteil blank in die Selbstständigkeit und musst im Job lernen, was dir dann noch fehlt, und ganz vieles davon, bin ich fest überzeugt, kannst du auch erst im Job lernen, weil sich dann auch erst die Herausforderungen und die Probleme stellen, an denen du dann lernst, an denen du wächst.
Und vor allen Dingen, es ist ja so, du musst, ich meine, es ist ein eigenes Studium. Wir sind, also ich Zahnärztin, ich bin ein Fachidiot Zahnmedizin. Du kannst, also ich persönlich glaube nicht, dass du dir dann plötzlich einfach ein ganzes BWL-Studium aneignen kannst. Ich meine, das musst du auch nicht für eine Praxis zu führen. Aber du musst dir Leute mit ins Boot holen, denen du vertraust, die dir das erklären und mit denen du dich dann langsam echt an die Dinger herantastest. Und für mich ist es einfach betriebswirtschaftliches Verständnis. Du führst eine Zahnarztpraxis, und früher war eine Zahnarztpraxis, die lief immer. Heutzutage ist eine Zahnarztpraxis ein mittelständisches Unternehmen und man muss seine Zahlen massiv im Griff haben. Genauso wie ein Steuerberater. Du brauchst einen Steuerberater, der berät und nicht der dann sagt, upsi, du musst dann nächstes Jahr, ich weiß nicht wie viel, 12 Trillionen Steuern zahlen, die du überhaupt nicht weggelegt hast. Also das heißt, du musst, wenn du selbstständig werden willst, musst du die Lust haben, dich mit solchen Dingen zu beschäftigen, beziehungsweise dir muss klar werden, dass da ganz, ganz viel dazukommt, was du im Studium nicht gemacht hast. Es geht nicht darum, wie oft ich mit Gründern spreche und die dann sagen, boah, ich kann mich noch nicht selbstständig machen, weil irgendeine Füllung noch nicht perfekt liegt. Eins sage ich euch, die Füllung ist dir im ersten Jahr Selbstständigkeit relativ egal. Du bist einfach nur froh, wenn die Füllung dicht ist, wenn die Füllung einigermaßen schön ist und wenn der Patient zufrieden ist. Aber im ersten Jahr der Selbstständigkeit wirst du in eine Lawine geschubst von Sachen, die du nur lernen kannst, wenn du es tust. Und ich glaube, das ist der ganz große Fehler, dass man ganz lange wartet, weil man denkt, man muss perfekt werden. Und Perfektionismus ist ja bei uns in der Zahnmedizin so ein Damoklesschwert, das immer über uns hängt. Man ist nicht perfekt. Es geht nicht.
Jetzt haben wir gleich zwei Vorlagen für einen Philosophie-Elfmeter. Die erste Vorlage ist jetzt der Perfektionismus, den du genannt hast, weil der Anspruch an sich selbst, perfekt zu sein, also keine Fehler zu machen und es geht nicht besser, das ist die Definition von perfekt, es geht nicht besser. Wenn man den Anspruch an sich selbst hat, ist das der beste und eigentlich auch kürzeste Weg in den Burnout, weil das ist ein nicht erreichbarer Anspruch, den man am besten gleich ad acta legen sollte.
Ja, und das lernst du mal oder das polst du mal in deinem Kopf um, wenn dir im Studium 6 Jahre lang eingetrichtert wird, dass die bukale Lamelle noch nicht perfekt ist. Oder die Mittellinie.
Also das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben nach dem Studium, diesen Unsinn ganz schnell wieder aus seinem Kopf zu bekommen. Und wir dürfen gerne trennen zwischen sauber und hochwertig arbeiten und dem vollkommen unrealistischen Anspruch, perfekt sein zu müssen.
So, und was war jetzt der zweite Elfmeter? So,
der zweite Elfmeter, den hast du indirekt eigentlich dahingelegt, weil es um die Frage ja nochmal ging, bin ich gut? Dahinter steckt ja, kann ich mich das trauen? Geht es darum, kann ich den Mut aufbringen, mich selbstständig zu machen, weil ich eigentlich Angst davor habe? Das ist ja die Frage, die dahinter steckt.
Aber man hat ja generell, also ich habe generell vor allem irgendwie gefühlt Angst, was ich noch nicht gemacht habe, was ich nicht kenne, was mir fremd ist. Also ich hätte jetzt auch Angst, irgendwie eine Rosenzucht aufzubauen, weil ich immer noch nicht weiß, welchen Rosenast man unter welchem Auge abschneidet. Weißt du, wie ich meine? Du musst es ja lernen.
So, worauf ich ja eigentlich hinaus will, wenn diese Angst nicht da wäre, bräuchte es keinen Mut. Weil Mut bedeutet ja, es trotz der Angst zu tun.
Hase, Wahnsinn. Wir sollten über einen Philosophie-Podcast nachdenken. Ulala.
Vielleicht können wir einen Philosophieanteil in diesem Podcast
und
ja einbauen.
Und das Gegenteil von Mut ist Demut. Und Demut lege ich euch auch wahnsinnig ans Herz, weil man bekommt auch gerne mal einen Höhenflug, wenn irgendwas funktioniert hat oder wenn man denkt, yes, tschakka, jetzt funktioniert's. Mein ganz, ganz großer täglicher Begleiter ist tatsächlich Demut. Wenn irgendwas funktioniert, auch mal dankbar zu sein und zu sagen, hey, geil, hat mal funktioniert.
Der Dunning-Kruger-Effekt entwickelt sich als ein stetiger Begleiter unserer Gespräche. Je mehr ich lerne und je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich alles nicht weiß. Ja, in der Tat. Das gehört auch dazu, dass man auf dem Teppich bleibt und sich immer wieder vor Augen führt, dass es noch eine ganze Menge gibt, von dem man noch keine Ahnung hat und sich aber die Neugier behält und den Mut, diese Dinge kennenzulernen und sie trotz Angst anzugehen, weil sind wir mal ehrlich, wenn man es nicht vollkommen verkackt, können keine so schlimmen Fehler passieren, die jetzt so existenziell bedrohlich sind, dass entweder der Patient stirbt oder die Praxis pleite geht. Das ist ja eher unrealistisch.
Einwurf, kleiner Einwurf. Bitte. Du hast mich am Anfang gefragt, Einstiegsfrage, was hättest du gerne vorher gewusst? Und um heute in der philosophischen Podcast-Folge zu bleiben, die einzige Konstante ist die Veränderung. Wenn du denkst, es läuft endlich mal gut in der Praxis und wenn du denkst, hey, keine Krankmeldungen, die Mitarbeiter sind fit, die Patienten sind friedlich, die Behandlungen funktionieren, vor den Phasen hatte ich oder habe ich eigentlich immer am meisten Schiss, weil wenn alles gut läuft, weißt du genau, nächste Woche ist irgendwas anders.
Und wenn wir jetzt die Perspektive ein wenig verändern und sagen, davor brauchen wir gar keine Angst haben, weil wir ja wissen, dass es wieder anders kommt, dass es andere Phasen wieder geben wird, dann haben wir umso mehr eigentlich den Kopf frei, so einen Moment, so eine Phase, die paar Tage, vielleicht sind sogar einige Wochen, in denen mal wirklich echt alles geil läuft, in denen keine Pandemie über den Globus schwappt, in denen kein Krieg ausgebrochen ist, keine Mitarbeiterin schwanger wird, etc. pp., alles, was einem so Knüppel zwischen die Beine werfen kann, dass man diese Phasen einfach mal genießt.
Eine Genussminute haben wir jetzt hier extra eingebaut. Ja. Genießt es.
Ja. Ja, ich meine das ernst. Ich meine das absolut ernst. Weil in den ersten Jahren bist du ja ganz oft damit konfrontiert, dieses täglich grüßt das Murmeltier, irgendwas ist immer. Also jeden Tag erwischt es dich aus einer anderen Ecke und die Breitseite kommt von irgendwo anders her, wo du sie nicht erwartest. Das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, ist, dass die Breitseite kommt. Das ist ziemlich sicher.
Ich glaube auch, dass deswegen ganz viele Kollegen einfach manchmal nicht ganz so reagieren, wie man es vielleicht von respektvollen Mitmenschen erwartet, sondern dass man einfach teilweise mal schreit oder so, weil man überfordert ist, weil man selber sich einfach mit der Situation überfordert fühlt. Und es ist ja irgendwie so, man denkt als Chef immer, man müsste alles wissen und alles können. Auch das würde ich euch gerne mit auf den Weg geben. Du bist zwar Chef, du bist zwar eine Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit, aber trotzdem musst du nicht alles können. Nochmal zu dem, was hättest du vorher gerne früher gewusst?
Ja, aber ich glaube, man muss das Interesse haben, die Dinge, die für die eigene Rolle relevant sind, dass man die lernt. Und dass man, das habe ich zum Beispiel ja in den ersten Monaten, wahrscheinlich in den ersten 2 Jahren, ganz intensiv gemacht und nutze es heute immer noch, wenn ich an so einen Punkt komme. Ich frage die erfahrenen Kollegen. In der Regel, wenn ich irgendwas Fachliches, Dentales nicht weiß, weil das nicht mein ursprüngliches Metier ist, aber es bricht keinem irgendeinen Zacken aus der Krone, wenn man fragt.
Kommt mir jetzt einfach ganz spontan, das wäre auch nochmal eine nette Podcast-Folge. Wie schafft man es eigentlich, einen Ehepartner so mit in die Praxis zu integrieren, dass die Mitarbeiter das Team ihn auch, wenn er fachfremd ist, als Chef akzeptieren? Dazu auch eine kleine Anekdote. Wir haben Alex einfach das erste halbe Jahr an den Empfang gesetzt und ich habe mir gedacht, entweder er überlebt es oder er überlebt es nicht, und er hat es überlebt und ich würde sagen, er ist ready für die Praxis dadurch geworden.
Du gehst sehr leichtfertig mit deinem Ehemann oder mit dem Wohlbefinden deines Ehemanns um. Das ist bedenklich.
Ja, aber ganz viele setzen ja den Ehepartner mit in die Praxis und sagen so, und das ist der Chef. Ich würde sagen, du hast es wirklich im ersten Jahr von der Pike auf gelernt. Und mir geht es ja gerade darum, das hast du ja eigentlich selber angesprochen. Du fragst dann die erfahrenen Mitarbeiter und ihr löst das zusammen. Und inzwischen bist du einfach wirklich als absoluter Chef etabliert, weil du auch Ahnung von dem hast, was du tust und was du sagst.
Das ist hoffentlich in den meisten Fällen tatsächlich so. Ja, versuchen wir doch zum Schluss die Kurve nochmal zu kriegen. Zurück zu der Frage bzw. zu der Zuschrift deiner lieben Kollegin. Also, wir hatten einen groben Plan und der hat sich aber an den konkreten Situationen, mit denen wir konfrontiert waren, hat er sich dann konkretisiert, weil wir dann entschieden haben, wie genau wollen wir die große, eher etwas generische Idee jetzt ganz konkret umsetzen anhand dieser Problemfrage, Aufgabenstellung, was sich da so in den Weg geworfen hat.
Bestes Beispiel dafür, wir hatten 19 keine Corona-Pandemie mit eingeplant und dann musstest du 20 mit der Corona-Pandemie einfach mal umgehen. Und Leute, ich sag's euch, erstes Jahr der Hype um den Namen, 19, 2020, Anfang Corona-Pandemie, du siehst einfach nur dein fettes Minus auf dem Konto und denkst dir, fuck, also sowas kannst du nicht mit einplanen. Und ich glaube, dass wir im Moment in einer wirtschaftlich sehr unruhigen Lage leben, glaube ich, auch wenn ganz viele Menschen sagen, wir leben in der sichersten Zeit. Ich finde es einfach sehr, sehr mutig, heutzutage noch selbstständig zu werden, aber der Mut zahlt sich auch aus und er wird belohnt. Aber sowas kannst du nicht mit einplanen.
So. Dann lass uns doch mal versuchen, daraus vielleicht 3 Dinge abzuleiten, mit denen man sich als neuer Praxisinhaber oder wenn ich mich mit dem Gedanken trage, ich möchte eine Praxis übernehmen, dass mir klar ist, um diese 3 Dinge muss ich mich eigentlich priorisiert kümmern, wenn es soweit ist, vielleicht sogar schon in der Vorbereitung, soweit das möglich ist. Was wäre das Erste, was dir in den Sinn kommt, wo du sagst, das war eigentlich das Wichtigste, um das du dich als Person, als neue Inhaberin für dich selber hast kümmern müssen, für deine neue Rolle?
Um mich. Ich musste mich um mich kümmern. Und ich glaube, das fällt ganz weit hinten runter. Oder man verbucht es als Egoismus. Ich fand früher immer, Egoismus war negativ. Aber Egoismus ist ein krasses Schutzmittel, dass du in dieser ganzen Informations-, Daten- und Anstrengungsflut einfach nicht untergehst. Also das Erste, kümmert euch um euch. Denn wenn ihr euch um euch nicht kümmert, fliegt euch die ganze Bude um die Ohren.
Also ich nehme an, für dich ist das Stichwort Resilienz das Entscheidende. Resilienz beziehungsweise eine dauerhafte Leistungsfähigkeit, und um die zu erhalten, ist ausreichend Regeneration und Pausen.
Ja, und ich musste mich ja, ich persönlich musste mich vor allen Dingen damit mal auseinandersetzen, wie schaffe ich es, eine Meute zu führen. Ich hatte, ja, vielleicht bin ich einfach von Haus aus ein führungsstarker Charakter, aber ich hatte keine Ahnung von Führung. Und damit habe ich mich dann in den ersten Jahren einfach mal auseinandergesetzt, wie schaffe ich es, eine Führungspersönlichkeit zu werden. Und da hat mir zum Beispiel Verena Faden unfassbar geholfen. Das war wirklich mein Learning, mein erstes.
Okay, also die Beschäftigung mit deiner eigenen Persönlichkeit steht ganz weit vorne zum Start. Das ist tatsächlich etwas, das kannst du auch in der Vorbereitung schon angehen, weil das jetzt unabhängig vom Praxisbetrieb ist, zu wissen, wie du selbst tickst.
Ja, aber ganz ehrlich, habe ich davor auch nicht gelernt und jetzt beschäftigen wir uns wirklich seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Aber wir haben ganz, ganz viele Existenzgründungsseminare besucht. Ich habe wirklich in der Zeit alles in mich rein verschlungen und niemand hat gefragt, was eigentlich ich will.
Das ist ja der Grund, warum wir unsere Existenzgründungsseminare anders aufbauen, weil wir diese Frage nach der Persönlichkeit nach vorne stellen. Also das allererste, beschäftige dich tatsächlich intensiv mit dir, deiner Persönlichkeit. Geh in die Reflexion, finde raus, was bist du für ein Vogel. Deine Stärken, deine Schwächen und sei da schonungslos ehrlich zu dir selber. Weil wenn
Zahnärzte haben keine
weil
Schwächen.
Wenn du, ja, siehst du, das ist eben genau der Mythos, mit dem man brechen darf. Zahnärzte haben ganz viele Schwächen und die größte davon ist die Verleugnung von Schwäche. Auch du bist nur ein Mensch. Memento mori.
Philosophie, die zweite.
Wahrscheinlich vierte oder fünfte. Egal. Worauf wollte ich hinaus?
Punkt 2.
Ja, genau. Also die Beschäftigung mit der Persönlichkeit, das ist das Erste. Damit kannst du im Vorfeld starten. Punkt 2, damit kannst du bedingt im Vorfeld starten, weil das wäre nur so eine theoretische Trockenübung. Aber ich würde es als oberste Priorität setzen, wenn du gestartet bist, nämlich deine Führungskompetenz. Also deine Rolle als Führungskraft, wirklich wie die Zahnmedizin auch, als Handwerk zu erlernen. Und dafür ist es zwingend Voraussetzung, dass du dich mit deiner eigenen Persönlichkeit vorher schon beschäftigt hast. Weil ohne das wird Führungskompetenz zu lernen richtig schwer. Ich würde sogar fast behaupten, das fällt dann auf keinen fruchtbaren Boden. Also Führungskompetenz ist der zweite Punkt, mit dem man sich dringend beschäftigen sollte. Was würdest du als unsere dritte wichtige Erkenntnis nehmen, mit der man dann sagen kann, wenn du dich um die Dinge kümmerst, dann kannst du dich eigentlich ruhigen Gewissens in Richtung Selbstständigkeit aufmachen.
Ich versuche gerade meine Top-10-Liste irgendwie zu ordnen. Das sind so manche Sachen. Glaub nicht alles, was sie dir erzählen und glaub nicht alles, was sie dir verkaufen wollen, weil gerade als Praxisgründer kommen sie alle und wollen dir irgendwas verkaufen. Vieles davon ist gut, vieles davon ist nicht gut. Hospitiere in Praxen auf alle Fälle, guck's dir an, frag einfach mal, ob du einen Tag mitlaufen kannst. Und unser drittes Learning, also unser Top 3 war, zusammenarbeiten ist schön, aber auch anstrengend. Und ich mochte den Satz so ungern, als sie immer gesagt haben, na, du hast es ja leicht, dein Mann hilft dir ja oder ihr seid ja nicht zu zweit. Aber vielleicht gibt es da auch noch eine sehr persönliche und emotionale Folge zu. 2019 hätten wir uns mehr oder weniger fast getrennt, weil zusammenarbeiten ist was ganz anderes wie zusammenleben.
Jetzt ist zusammenarbeiten in der Konstellation nicht für jeden so auf dem Schirm. Ich hätte als Top 3, als dritten ganz starken Punkt eigentlich gesagt, lerne wirklich auf dich selbst aufzupassen. Du hast das ja schon angerissen. Also nicht nur zu wissen, wie tick ich, was ist meine Persönlichkeit und die Führungskompetenz zu lernen, sondern eigentlich entgegen diesen ganzen, du kannst im ersten Jahr keinen Urlaub nehmen.
Los und, nicht.
Also all diese Dinge, die einem da entgegenschwappen, wenn man startet. Du musst auf dich selbst aufpassen, weil es wird wahnsinnig anstrengend, es wird wahnsinnig herausfordernd, es wird eigentlich mental, finde ich, ist die stärkste Herausforderung. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, ist es ganz zwingend notwendig, sich ausreichend Zeit, Erholung, Regeneration einzubauen, weil du willst dieses Spiel 30, 35 Jahre lang durchhalten und in der Regel wirst du der Einzige sein, der über den gesamten Praxislebenszyklus in dieser Praxis ist. Mitarbeiter werden kommen und gehen, Patienten werden kommen und gehen. Insofern muss diese Praxis so gestrickt sein, dass sie für dich passt. Und dazu gehört, dass auch du dir ausreichend Regenerationspausen einplanst. Und ich glaube, da sind wir dann wieder an dem Punkt Selbstverständnis von Zahnmedizinern, dir auch eingestehst und selbst erlaubst, dass das nötig ist. Und kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Selbstfürsorge, um diesen Begriff nochmal aufzunehmen.
Ja, und da habe ich jetzt auch nochmal ein paar Anmerkungen. Also vergleiche dich nie mit anderen. Das heißt, jeder funktioniert anders. Es gibt Zahnärzte, die rackern wirklich 60 Stunden am Patienten durch, sind danach dann noch im Fitnessstudio und leben super extrem gesund und weiß der Teufel was. Ich habe da immer ein total schlechtes Gewissen, weil bei mir ist nach einem Arbeitstag mit 10 Stunden tatsächlich Schicht im Schacht. Ich kann dann einfach nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich brauche dann auch einen Ausgleich, aber mein Ausgleich ist auch ganz oft einfach nur auf der Couch lesen. Ich habe für mich auch beschlossen, ich schaffe es keine 5 Tage Höchstleistung zu bringen. Deswegen habe ich glaube im Moment sind 36 Stunden in der Woche am Patienten. Das müsst ihr für euch einfach definieren, was ist gut und was ist nicht gut. Und du hast es ja ganz am Anfang gesagt, 7.1.19 war unser Startschuss und ich war am 7.1.19 eigentlich total fertig, weil wir ein halbes Jahr lang einfach auf Hochtouren daran gearbeitet haben, Konzept erstellt, Marketing, bliblablub, Gespräche mit der Bank, beim Steuerberater. Brauchte eigentlich am 7.1. Pause und dann ging es richtig los, die Welle überhaupt anzuschieben. Wir hatten einen riesen Fehler begangen und zwar hatten wir 2019 den ersten Urlaub dann geplant, weil ich komme eigentlich immer ganz gut runter, wenn ich mich bewege im Urlaub. Wir haben den Meraner Höhenweg gegangen. Leute, ich hätte mich am liebsten einfach nur eine Woche an den Strand gelegt und so war ich davor überhaupt nicht. Also auch das, plant euch das ein und lasst euch von niemandem sagen, dass es nicht gehört. Also jeder, der sagt, wie gönn dir im ersten oder wie du hast im ersten Jahr Urlaub, ja, den brauchst du ganz, ganz dringend.
Tatsächlich war unser erster Urlaub das Surfcamp in Andalusien über deinen Geburtstag, wenn du dich erinnerst.
Oh ja, okay, also dann bin ich mit einem Muskelkater vom Surfen zum Meraner Höhenweg. Also das war nicht optimal geplant. Ja,
also auch das, man lernt mit der Zeit, wann im Jahreszyklus welche Art von Urlaub erforderlich ist und welche zwar cool klingt, aber gar keine gute Idee ist. Aber das ist komplett individuell und das muss man für sich selber herausfinden.
Ja, und da ist es eben auch wieder, ich habe zwar Power, aber nicht auf Dauer. Und ich habe ganz schnell auch kapiert, dass ich alle 6 bis 7 Wochen Minimum ein verlängertes Wochenende mit eingebaut haben muss, weil sonst packt man es nicht. Also individuell, geht auf eure individuelle Lage drauf hin. Manche brauchen noch Zeit für Familie, manche brauchen Zeit für Sport. Vergleicht euch nicht, ganz wichtig. Ich finde das echt, das finde ich immens wichtig.
Abschließend. Würden wir der lieben Kollegin, die uns da diese Anfrage geschickt hat, würden wir ihr sagen, trau dich, geh deinen Weg, bereite dich sauber vor, aber du kannst dich ganz ruhigen Gewissens in die Gründung trauen? Oder würden wir ihr sagen, mit dem, was ich heute weiß, such dir lieber eine gute Anstellung und genieß dein Leben.
Rocket, lauf los. Es ist so mega, mega gut. Also ich würde es auch immer und immer und immer wieder machen. Für mich war es die richtige Entscheidung. Klar zweifelt man ab und zu und klar hast du manchmal Tage, wo du dir denkst, oh mein Gott, warum bin ich nicht einfach angestellt, kann alles fallen lassen, muss mich nach Feierabend nicht noch rumschlagen mit irgendwelchen Sachen. Aber es gibt den Typ Selbstständigkeit und es gibt den Typ Angestelltsein. Und da muss man auch ganz ehrlich zu sich selber sein. Nur weil jeder sagt, wann wirst du endlich selbstständig und du gar nicht der Typ selbstständig bist, dann bleib einfach angestellt. Ist super, super, super genial. Aber ich würde speziell genau dieser Kollegin, weil ich sie kenne, sowas von dermaßen raten, zieh's durch und du wirst fliegen. Und zwar nicht auf die Schnauze, sondern in die Höhe.
Ab und zu holt man sich auch eine blutige Nase, aber das gehört dazu. Ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Doch, ich habe noch eine Abschlussfrage.
Jetzt kommt's.
Auch noch von dieser Followerin. Das war nämlich ganz versteckt in dem Text. Und zwar, ist Erfolg planbar? Hase.
Lass mich ganz kurz darüber nachdenken. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wenn man sich der Dinge bewusst ist, die auf einen zukommen, wenn man sich der Schwierigkeiten bewusst ist, mit denen man konfrontiert wird, dann kann ich mich zu einem so guten Teil darauf vorbereiten, dass ich dann damit umgehen kann. Beziehungsweise, dass ich mich in der Planung damit beschäftige und mir zurechtlege, wie ich dann damit umgehe. Und selbst wenn Dinge anders kommen, als ich sie angenommen habe, dann geht es im Sinne des Erfolgs ja nicht darum, den konkreten Plan so eins zu eins umzusetzen, sondern es geht darum, dass ich mich im Zuge der Planung mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigt habe und ganz viel schon mal durchdacht habe. Und das wiederum hilft mir dann, flexibel in Situationen zu agieren, auch wenn sie etwas anders eintreten. Wir hatten vorhin die Pandemie, die hat so keiner kommen sehen und erst recht hatte niemand eine Blaupause dafür. Aber wenn wir uns hinsetzen und uns mit uns selber beschäftigen, uns mit unserem Praxiskonzept auseinandersetzen und uns einen Plan machen, wie gesagt, dann geht es nicht darum, diesen Plan eins zu eins umzusetzen, aber dieser Akt der Planung, der gibt mentale Freiheit, dann flexibel zu agieren. Und ich glaube, deswegen kann man schon sagen, Erfolg ist planbar.
Du darfst den Weg auch einfach gerne mal anders gehen. Also du musst nicht auf deinem Weg planen, aber was ich für mich ganz wichtig erachte, ist, du musst dir selbst treu bleiben. Und du musst wirklich die Entscheidungen so treffen, dass du gut damit leben kannst. Auch wenn du dann vielleicht mal an irgendeiner Kreuzung anders abbiegst. Aber das war für mich auch nochmal wirklich ein wichtiges Learning. Bleibe dir selber treu und wenn dein Bauchgefühl merkwürdig ist, lass es einfach.
Ja, ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. In diesem Sinne würde ich fast behaupten, liebe Zahnärztin ohne konkrete Namensnennung, wir stehen dir weiter für deine Fragen gerne zur Verfügung. Manchmal braucht es noch ein ermutigendes Wort vielleicht, aber wir freuen uns sehr, dich auf deinem Wege zu beobachten und vielleicht irgendwann mit dir in den nächsten Monaten oder nächsten Jahren deine eigene Praxiseröffnung zu feiern.
Also ich freue mich auf die Praxisfeier, auf die Einweihungsfeier. Ich habe mich da jetzt mal selber eingeladen.
In diesem Sinne, viel Erfolg, viel Spaß für euch da draußen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Und bleibt neugierig.
Und wenn auch du dich für eine Praxisübernahme, deine eigene Gründung interessierst und dich da vorbereiten willst und dich fragst, wie komme ich eigentlich zu diesem Praxiskonzept, von dem ihr jetzt hier die ganze Zeit gesprochen habt, dann schau mal in die Shownotes, denn dort habe ich dir einen Link reingepackt zu unserem Online-Seminar Gründerkurs. Dort kannst du dich komplett depotunabhängig und unabhängig von allen anderen Finanzdienstleistern, die dir etwas verkaufen wollen, kannst du dich um dein Praxiskonzept kümmern, kannst dich auf deine Gründungsreise vorbereiten und bist dann gewappnet und kannst mit allen Fragen umgehen und weißt vor allen Dingen genau, worauf du zu achten hast. Viel Erfolg und alles Gute mit deiner eigenen Praxis.